unbegreiflicher, allmächtiger, dreieiniger Gott, du bist in unserer Mitte. Und das ist überhaupt kaum zu begreifen. Und du willst auch noch zu uns reden und willst, dass wir dich verstehen. Sende deinen Heiligen Geist, öffne unsere Ohren und Herzen, unseren Verstand und unseren Willen, damit wir dein Wort fassen können, dass wir das ergreifen, was du für uns heute bestimmt hast. Und segne an uns dein Wort. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Soweit Paulus im Brief an die Römer im 11. Kapitel. Wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Liebe Gemeinde, unter uns Menschen ist es üblich, wenn man ein Geschenk bekommt, dass man sich dafür abfindet. Ich habe meine Tochter sehr strengstens ermahnt, alle Buch zu führen über ihre Konfirmationsgeschenke. Wenn ich die gesehen habe, wie die jetzt so da liegen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es passiert ist. Aber es ist ja so wichtig, dass man sich bedankt und dass man dann keinen vergisst. Und dass man nicht denkt, danke für die schöne Konfirmationskarte und vergisst, dass da noch ein dicker Schein drin gesteckt hat. Wenn wir Menschen Geschenke bekommen, finden wir uns ab, bedanken wir uns oder machen bei passender Gelegenheit ein Gegengeschenk. Und selber macht man nur ein Geschenk, weil man irgendwie eine Verpflichtung, einen Anlass hat, wenn da eine Verbundenheit da ist. Wenn man einfach so schenkt, dann kann das sein, dass der andere sich sehr wundert, vielleicht freut, aber vielleicht auch ganz verunsichert ist und denkt, wieso kriege ich jetzt ein Geschenk und was erwartet der andere jetzt von mir? Und Menschen, die gerne schenken, aber unfähig sind, ein Geschenk anzunehmen, die können zwar vielen Menschen Freude machen, aber manchen Menschen machen sie damit auch Probleme. Deswegen wird in manchen Geschwister- oder Familienkreisen oder Freundeskreisen das Schenken abgeschafft. Man spricht sich ab, wir schenken uns nichts mehr. Wir brauchen ja alle nichts, wir haben ja alles. Und wenn wir was brauchen, kaufen wir es uns lieber selber, als dass einem ein anderer irgendwas schenkt, was man gar nicht so wollte. Und dann sagt man, lassen wir es lieber bleiben. Manche halten das dann aber nicht ein und machen auch wieder Probleme. Und manch einer wünscht sich, dass er zu einer Party nichts bekommt und die Empfänger der Einladung lesen das gar nicht oder wollen es nicht glauben. Man kann das unter Freunden oder für eine bestimmte Party vereinbaren oder sich wünschen, aber allgemein in der Gesellschaft, unter Nachbarn, unter Arbeitskollegen, unter Freunden bleibt es trotzdem selbstverständlich, wenn es nicht anders vereinbart ist, dass es zu bestimmten Anlässen oder zu bestimmten Einladungen oder Partys ein Geschenk gibt. Und auch unabhängig von Geschenken ist es so unter uns Menschen, dass es ein Geben und Nehmen ist. Wie die Pflichten und Aufgaben verteilt sind in der Familie, in der Hausgemeinschaft, im Freundeskreis, im Verein, in der Kirchgemeinde, dann geht man davon aus, ich mache was und dafür macht der andere auch was für mich. Es gleicht sich also aus, ich bringe was ein, aber ich profitiere auch mit davon, von dem, was die anderen einbringen. Der eine kümmert sich um den Haushalt, der andere um den Garten. Der eine kümmert sich um das Kulinarische und der andere um das Technische oder so. Wer dem anderen etwas gibt, der verpflichtet ihn. Ob das ein Geschenk ist, ob das Zeit ist, ob das eine konkrete Hilfeleistung ist, der verpflichtet den anderen, ob er es will oder nicht. Und deswegen ist es nicht erlaubt, dass Amtsträger Geschenke entgegennehmen, also bis zu einem bestimmten Rahmen, wo man sagt, das ist eine Lappalie, oder aus dem engsten Familienkreis. Ich glaube, der Bürgermeister darf auch von seiner Frau Geschenke kriegen. Das wird jetzt nicht sanktioniert. Aber irgendein Bürger darf dem Bürgermeister kein Geschenk machen, was in bestimmten gesetzlich festgelegten Rahmen überschreitet. Warum? Auch wenn er nichts dafür haben will. Aber ein Geschenk verpflichtet und ein Amtsträger darf sich nicht bestimmten Menschen verpflichten, die irgendwas mit seinem Dienst zu tun haben oder von ihm profitieren könnten. So ist es unter uns Menschen. Geschenke verpflichten, Geschenke brauchen eine Gegenleistung, es muss sich alles irgendwie ausgleichen. Und deswegen denken viele Menschen, bewusst oder auch ganz unterbewusst, in der Beziehung zu Gott wäre es genauso. Wir hätten Gott verpflichtet, wenn wir etwas für ihn tun, wenn wir für ihn Arbeitseinsätze machen, wenn wir beten, wenn wir zum Gottesdienst kommen, wenn wir anderen von ihm erzählen, wenn wir im Dienst Gottes stehen, ehrenamtlich oder hauptamtlich. Und manche Menschen denken, sie müssten oder sie könnten sich bei Gott abfinden. Für all das Gute, was er ihnen geschenkt hat, müssten sie Gott eine Gegenleistung bringen, damit es sich eben ausgleicht und man nicht in Gottes Schuld steht. Und manche Menschen denken, sie könnten ihr Glück bei Gott einklagen. Ich habe doch auch ein Recht auf ein bisschen Glück und das ist mir Gott schuldig. Und mindestens, weil er der liebe Gott ist, aber auch weil er gerecht ist, muss er mir das doch geben und gönnen und gewährleisten. Und Paulus sagt klipp und klar, denkst du, überhaupt nicht, gar nicht, null. Wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Alles, was wir haben und alles, was wir Gott geben könnten, hat er uns ja schon längst vorher geschenkt. Wir haben ja völlig leere Hände, wenn Gott uns nicht diese Hände vorher füllt. Und was brauchte Gott? Was könnte man ihm geben, wo Gott sagt, oh danke, das habe ich lange gebraucht, jetzt endlich habe ich das. Im Psalm 50 steht, meinst du, ich will Fleisch von Stieren essen oder Blut von Böcken trinken, sagt Gott zu den Menschen, die Opfer für ihn bringen. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Was wollt ihr mir bringen, sagt Gott. Was hättet ihr mir zu geben, was ich mir nicht selber verschaffen und geben könnte? Natürlich ist die Kirche und die Gemeinde darauf angewiesen, dass Menschen ihre Kirchensteuern bezahlen, dass sie spenden, dass sie mithelfen und anpacken mit ihren Möglichkeiten. Sonst könnten wir nicht unsere Gebäude erhalten, sonst könnten wir nicht unsere Mitarbeiter bezahlen, sonst könnten wir keine Veranstaltungen durchführen. Natürlich, die Kirche, die Gemeinde braucht Unterstützung und umgekehrt brauchen es die Gemeindeglieder, dass sie unterstützen können. Denn damit der Glaube Bestand hat, wächst und sich gesund entwickelt, braucht man nicht nur das Gebet, das Gotteswort und die Gemeinschaft, sondern man braucht auch die Mitarbeit, dass man seine Gaben einsetzt, um Gott zu dienen. Wer nur konsumiert und nichts hineingibt, der verkümmert in seinem eigenen Glauben, weil zur Nachfolge und zum Christsein gehört, etwas für Jesus zu tun, nicht irgendetwas, sondern das, wofür er mich begabt hat und wo er mich an die Stelle stellt, wo ich diese Gaben einbringen darf und soll. Also, die Gemeinde braucht die Mitarbeit, die Gemeindeglieder brauchen die Mitarbeit. Aber Gott, nein, der braucht nichts. Er ist nicht auf uns angewiesen. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Gott hat alles und ist alles in sich selbst. Und alles, was wir bekommen und was wir geben können, kommt letztendlich aus Gottes Hand oder kommt zuerst aus Gottes Hand. Alles, was wir haben, was wir genießen, was wir können und auch das, was wir tun, sind Geschenke aus Gottes Hand. Wenn man ein Geschenk bekommt, hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Die eine ist, man kann sich beschweren. Und da gibt es immer Gründe. Ich hätte lieber was anderes gehabt. Was soll ich denn mit dem Mist anfangen? Oder mehr hast du nicht. Da sagt die Oma bringt dem Enkel ein Geschenk und dann nimmt das und packt es aus. Da sagt die Oma, wie sagt man denn da? Sagt der Enkel. Na, was sagt denn die Mama, wenn sie das Wirtschaftsgeld bekommt? Ach so, ist das alles, Oma? Ja, ich weiß ja nicht, ob es noch Wirtschaftsgeld gibt. Die Frauen verdienen ja heute mehr als die Männer. Also man kann sich über das Geschenk beschweren. Es ist ja auch kein Geschenk des Wirtschaftsgelds, sondern eine Schuldigkeit dessen, der das Einkommen hat. Man kann sich aber beim Geschenk beschweren, man kann das mit anderen vergleichen und sagen, guck mal, was der gekriegt hat und was die hat und was du mir gegeben hast. Oder die andere grundsätzliche Möglichkeit ist, man kann erkennen, dass es Gottes Entscheidung ist, was er uns schenkt und dass man bei Geschenk nie bewerten und vergleichen darf, sonst ist es kein Geschenk. Dass es Gottes Entscheidung ist und zu glauben, Gott meint es gut und er gibt mir das Beste, was er mir geben kann. Und was für mich gut ist. Und Gott weiß am besten, was ich brauche. auch wenn ich das gerade nicht so einschätze. Also zu erkennen, es ist Gottes Entscheidung und Danke zu sagen. Danke für das, was du mir schenkst. Und jeder von uns, der schon geschenkt hat, weiß, wie schön das ist, wenn jemand sich einfach freuen kann über ein Geschenk und Danke sagen und nicht kritisch dran rum guckt und sagt, naja, ist auch nicht so richtig. Kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen. Ja, danke. Und so ist es in unserem Leben, dass Gott uns Dinge gibt und dass er uns Dinge schenkt und dass er uns reichlich bedenkt, aber dass wir immer auch die Dinge sehen, die Gott uns nicht gibt. Und das sind manchmal keine Lappalien. Wenn jemand Träume merkt, dass sich der Traum seines Lebens nicht erfüllt oder sehr schnell zerplatzt. Wenn Menschen schwere Verluste hinnehmen müssen in ihrem Leben. Wenn sie großes Leid oder körperliche Schmerzen ertragen müssen. Dass man dann erstmal nicht Danke sagt, sondern klagt und trauert, das ist normal, das ist wichtig. Und das ist auch richtig so. Und dass man die Frage an Gott stellt, warum gibst du mir nicht das, was ich mir wünsche? Warum gibst du mir nicht dieses, und wenn es dieses einfache, normale Leben ist, was andere haben? Und dass man vor Gott klagt und sagt, wieso denn ich? Das ist erlaubt und das ist gewollt. Wenn es eine wirkliche Frage ist und wenn wir sie an Gott stellen, dann ist es erlaubt und dann wünscht sich das Gott. Aber ein Recht Gott gegenüber, auf das wir pochen könnten, haben wir nicht. Und eine Verpflichtung uns gegenüber hat Gott nicht. Und eine Beurteilung seines Handelns, ob er das nur richtig gemacht hat, steht uns nicht zu. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Fragt Paulus im Anschluss an den Propheten Jesaja. Liebe Gemeinde, heute pochen Menschen mit großer Vehemenz auf ihre Rechte oder auch auf die Rechte anderer Minderheiten, Benachteiligter. Und das ist wichtig und auch richtig so. Niemand, kein Staat, keine Gesellschaft, keine Familie, keine Kirche hat das Recht, Menschen einzuengen ohne einen triftigen Grund. Aber unbegrenzte Rechte und Freiheiten gibt es nicht. Rechte und Freiheiten haben ihre logische Grenze an den Rechten und Freiheiten anderer. Meine Freiheit endet immer dort, wo sie die Freiheit anderer beschneidet. Meine Rechte enden dort, wo die Durchsetzung meines Rechtes das Recht anderer gefährdet oder begrenzt. Und niemand hat ein Recht darauf, dass der Staat oder die Gesellschaft alle seine Wünsche erfüllt oder seine Bedürfnisse befriedigt. Der Kabarettist Dieter Nuhr hat es so gesagt, liebe Bürger, der Staat gibt euch ja den Lebensunterhalt, auch wenn ihr ihn nicht selber verdienen könnt. Aber bitte erwartet nicht, dass der Staat jede Woche zum Füttern vorbeikommt. Also wir haben nicht das Recht, dass alle unsere Wünsche erfüllt und alle unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Weil das schon gar nicht geht und weil sie auch unterschiedlich sind. Auch das Recht auf Selbstbestimmung ist ein Ideal. Niemand kann sein Leben selbst bestimmen. Das ist in der Praxis nicht durchführbar, dass ich mein Leben selber bestimme, weil es von so vielen anderen Voraussetzungen abhängt und von so vielen anderen Menschen um mich herum und weil ich gar keine freien Entscheidungen treffen kann, ohne dass sie von anderen mitbestimmt, beeinflusst oder eben auch begrenzt werden. Und auch Gerechtigkeit ist ein Ideal. Ich wehre mich immer dagegen, wenn das Wort Gerechtigkeit als eine Forderung eingebracht wird, weil das völlig absurd ist. Es kann keine Gerechtigkeit geben unter Menschen. Die kann nicht erreicht werden. Erstens, weil die Ausgangspositionen, die die Menschen haben, völlig verschieden sind. Ich kann keine Gerechtigkeit herstellen zwischen einem sportlichen, fitten Menschen und einem, der mehrfach behindert im Rollstuhl sitzt. Es ist keine Gerechtigkeit möglich, zwischen diesen beiden Ausgangspositionen. Außerdem ist unser Leben so komplex, da hängen so viele Dinge zusammen, dass es völlig unmöglich ist, einen Ausgleich herzustellen zwischen zwei Personen. weil da so viele tausend verschiedene Komponenten das Leben mitbestimmen, die ich gar nicht alle bedenken und berücksichtigen kann. Und das Dritte ist, dass niemand, kein Mensch in einer Position ist, wo er Gerechtigkeit beurteilen kann. Wir sehen immer nur von unserem Standpunkt und aus unserer begrenzten Sicht und können völlig unmöglich alles einbeziehen, was nötig wäre, um Gerechtigkeit herzustellen oder überhaupt nur zu definieren. Deswegen gibt es keinen Anspruch auf Gerechtigkeit, sondern es gibt nur Rechte, die in Gesetzen verbrieft sind, und diese Rechte sind ergänzungsbedürftig und die sind korrekturbedürftig und über die muss man immer wieder streiten und abstimmen und sie eventuell neu festlegen. Aber bestehen und pochen kann ich nur auf verbriefte Rechte und nicht auf einer abstrakten oder idealen Gerechtigkeit. So ist es unter uns Menschen. Aber wenn wir das auf Gott beziehen, dann sind wir völlig auf dem Holzweg. Wir haben keine Rechte gegenüber Gott. Worauf sollten sich diese Rechte gründen? Wie sollten wir diese Rechte gegenüber Gott erworben haben? Bei wem, vor welchem Gericht sollten wir unsere Rechte gegenüber Gott einklagen? Alles, was wir sind und was wir haben und was wir denken und was wir können, ist uns von Gott geschenkt. Geschenkt, ohne Grund, einfach so. Wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Gott hat Rechte an uns, denn er ist unser Schöpfer. Aber wir haben keine Rechte an ihn, denn wir sind Ton in seiner Hand. Und er kann aus uns machen und mit uns machen, was ihm beliebt. Er kann tun, was er will. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir nach Gottes Handeln fragen. Wir dürfen nicht vergessen, wer Gott ist und wer wir sind, wenn wir fragen, wieso lässt Gott so etwas wie diese Pandemie und die ganzen Folgen zu? Wieso erlaubt Gott dem Putin, einen solchen Krieg anzustacheln und sich so zu benehmen mit seiner Armee und seinen Soldaten? Wieso lässt Gott die Inflation zu, bei der den Menschen, den Reichen noch mehr, aber die Armen trifft es härter, das Geld quasi zwischen den Fingern zerrinnt? Wieso geschehen Schicksalsschläge, auch im Leben von Christen, die mit Gott leben? Oder wieso kommen Alter und Tod, das wussten wir immer, als wir jung waren, da haben wir gesagt, die Alten sollen nicht jammern, das ist nun mal so. Aber wenn man selber alt ist, dann merkt man, es ist nicht so einfach und man kann das nicht so selbstverständlich nehmen, dass man Fähigkeiten einbüßt, Gesundheit einbüßt, eingegrenzt wird in seinen Möglichkeiten und ja, immer weniger tun kann und auch ring um sich her die ganzen alten Bekannten verliert und am Ende vielleicht noch sein Zuhause verlassen muss. Und die ganzen Enttäuschungen, die im Leben passieren, die man zugefügt bekommt oder eben ertragen muss. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Der Apostel Paulus schreibt das zum Abschluss einer Erörterung über drei Kapitel, Römer 9 bis 11, über eine Frage, die ihn unglaublich gequält hat, die er nicht verstanden hat, die ihn verrückt gemacht hat. Und Gott hat ihm die Antwort offenbart, er hat ihm einen Einblick gegeben in seinen Heilsplan. Und Paulus schreibt am Ende, als er das den Römern darlegt, O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Er legt ganz klar dar, auch im Römerbrief, Gott kann machen, was er will. Wir sind nicht in der Position, ihn zu beurteilen, ihn anzuklagen, ihn zu kritisieren. Aber Gott sagt auch nicht, halt die Klappe, du bist zu dumm dazu, oder das geht dich nichts an, was ich mache, oder ich kann doch tun, was ich will, halt dich da raus. Sondern Gott möchte, dass wir verstehen. Wir können nicht alles verstehen. Wir werden nie alle Zusammenhänge begreifen. Aber Gott gibt uns Einblicke in sein Handeln. Er gibt uns auf begrenzte Fragen, nicht auf alle und auch nicht immer auf die, die wir gerade gestellt haben, aber er gibt uns Antworten auf Fragen. Er gibt uns Einblicke, dass wir erkennen, Gottes Wege sind wunderbar, sein Handeln ist weise. Er ist gnädig und liebevoll bei allem, was er tut, auch dort, wo wir es nicht oder erstmal nicht oder ein Leben lang nicht verstehen. Und es geht los bei dem Kreuz von Jesus. Uns ist das schon so selbstverständlich, aber seine Jünger haben gesagt, wieso denn? Wie kann denn Gott das zulassen, dass der Beste aller Menschen, der Edelste, Liebste, Heiligste, der hoch über allen steht, dass der gequält, gefoltert, verurteilt und hingerichtet wird und in jämmerlichen und außerdem noch schändlichen Tod am Kreuz stirbt? Warum denn? Wie kann Gott das zulassen? Und dann haben sie begriffen, nach Ostern, ja genau deswegen, es war Gottes Weg, es war das Heil der Welt, dass Jesus diesen Weg gehen musste. Und anders konnte Gott gar nicht handeln, wenn er uns erlösen wollte. Paulus erörtert das hier in Römer 9 bis 11 an dem Schicksal Israels. Warum kommen die Heiden in Massen zum Glauben und Israel lehnt Jesus größtenteils ab? Das Volk Gottes, was Gott erwählt hat, die verstoßen ihren Erlöser und Messias. Und Paulus bekommt einen kleinen Einblick, dass das Gottes Weg ist, dass Gott das so machen muss, um seinen Heilsplan zu erfüllen. Um erst die Völker der Erlösung zuzuführen, muss er für Israel sozusagen die Klappe schließen, die Tür zumachen, den Blick verstellen, damit zuerst die Heiden die Erlösung erfahren. Und so ist es in unserem Lebensweg, dass Gott Dinge tut, die wir nicht verstehen, aber Gott hat einen wunderbaren Plan damit. Und manchmal kommt man an so einen Punkt, wo man denkt, gut, dass das passiert ist. Gut, dass ich diesen Unfall hatte. Gut, dass dieser Wunsch nicht erfüllt wurde. Gut, dass diese Beziehung zerbrochen ist, bevor wir unseren Lebensweg gemeinsam festgemacht haben. Gut, dass dieses oder jenes eben anders gelaufen ist. Gut, dass Gott mir diesen Traum nicht erfüllt hat, weil er etwas ganz anderes mit mir vorhatte. Und bis dahin, dass Menschen vielleicht selbst, aber vor allen Dingen von anderen auch hören müssen, gut, dass du diese furchtbaren Erfahrungen gemacht hast und Gott dich geheilt hat. Denn nur so kannst du Menschen helfen und sie verstehen und zu ihnen sprechen, die gleichen Erfahrungen durchmachen. Gott schenkt uns hin und wieder Einblicke in einen Zusammenhang, dass wir ihn verstehen und dann daraus wieder neu die Hoffnung schöpfen. Ich glaube jetzt, dass Gott alles gut macht. Und dass alles einen tiefen Sinn hat, was er macht. Und ich will ihm jetzt wieder vertrauen, dass Gott mich einen richtigen und guten Weg führt, auch wenn ich ihn gerade nicht verstehe. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit, schreibt Paulus zum Schluss. Von Gott sind alle Dinge. Alles, was wir haben und sind, kommt von Gott. Alles Schöne, alles Gute, alles Gelingen, alles, was funktioniert in unserem Leben, ist ein Geschenk aus Gottes Hand. Und alles, was weiterhin passiert, geschieht durch ihn. Alles, was wir erreichen können, alle Probleme, die wir lösen können und alle schweren Zeiten, die wir bestehen können, können wir durch ihn meistern. Und zu ihm sind alle Dinge. Wie auch unser Leben weiter verläuft, wie lange es auch noch geht, was auch noch passiert, wir sind auf dem Weg zu ihm und werden am Ende bei ihm ankommen und dort werden wir alles verstehen und dort wird uns ein Stein vom Herzen fallen, weil wir sagen, es war so gut, was Gott gemacht hat und es war so ein Segen und es war so heilvoll für mich und für andere Menschen. Gut, dass Gott es so gemacht hat und nicht so, wie ich mir es gewünscht hätte. Und wir werden dann sagen, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Und wenn wir glauben, dass wir es dann sagen werden, können wir es auch jetzt schon sagen. Auch dort, wo wir noch gar keinen Einblick und Durchblick haben. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.